Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 77, der ersten, fast wieder Erstliga-Ausgabe. Mein Name ist René, außerdem mit dabei die verspätete Alex.
Hallo.
Und der pünktliche Marvin.
Hi.
Um hier gleich mal die Fronten zu klären. Wir haben eine lange Woche, die hinter uns liegt, die wir hier auf dem Plan haben. Ich habe von diesem Duisburg-Spiel freundlicherweise nichts mitbekommen. Weder irgendwelcher Torszenen noch irgendein Live-Ticker. Und ich glaube, das war auch gar nicht so verkehrt, dass ich da nichts von mitgekriegt habe, oder?
Also ich dachte, wir reden über Aue.
Ja, lass uns auch die anderen zwei auch kurz abhaken und dann können wir uns ausführlich über das Wunder von Aue unterhalten.
Ja, wir halten mir die beiden nicht so schönen Spiele relativ kurz, aber Fakt war natürlich schon, die Alex und ich, wir sind unter anderem auch hingefahren nach Duisburg, haben uns wesentlich mehr erhofft, als wir da geboten bekommen haben, haben eigentlich gedacht, auch weil irgendwie circa 5.000, 6.000 Fans dann in Duisburg waren, haben eigentlich gedacht, da geht richtig alles, ja. Ich wollte ja eine 9-Punkte-Woche. Das ist es dann schon beim ersten Spiel nicht geworden. 2-0 gegen Duisburg verloren. Keine gute Leistung.
Nee, überhaupt nicht. Also komplett blutleere Leistung. War alles angerichtet für einen schönen Fußballtag. Ja, und einfach nur enttäuschend. Also im Prinzip war das so eine Paderborn-Nummer. 1-1.
Mhm. Ja, aber ich meine, man könnte es theoretisch jetzt auch abhandeln unter Tatsache, gut, man Spiel verloren, mal nicht so gut gespielt. Vielleicht sollte es man auch so nehmen. Ich meine, es ist jetzt auch immerhin schon eine Woche her und wir wissen ja, wie die Ergebnisse danach waren. Das ging ja dann wieder stetig bergauf. Aber es war schon auffällig, dass die Einzelnen sich schon immer mal wieder ihre Pausen im Endeffekt nimmt. Ja, also das auch, dass man nicht über 8, 9 Spiele konsequent gewinnen kann und auch gegen Duisburg wäre es möglich gewesen, aber uns fehlten auch einfach die Chancen, weil Duisburg auch richtig gut gespielt hat, haben sehr eng gestanden, enger Mann gestanden, wir konnten uns kaum Chancen auch wirklich herausspielen und die meisten, ich glaube das erste Tor ist dann durch eine Standardsituation gefallen, ich weiß nicht, ob das zweite auch, das habe ich schon wieder verdrängt von Duisburg und so war es halt, dass sie uns dann im Endeffekt das Fell ausgezogen haben.
Ja, also super, super ärgerlich. Also zumal wir halt auch hingefahren sind. Also es sind halt auch ein paar Stunden Fahrt voller Vorfreude hin und dann hast du auch gemerkt, also auf der Hinfahrt haben wir sämtliche vorhandenen Eintracht-CDs hoch und runter gehört. Auf der Rückfahrt wollten dann nicht mal mehr, hatte keiner mehr Bock, irgendwie in die Stadt ein Bier trinken zu gehen. Also war halt schon, hat die Stimmung ganz gut runtergezogen.
Ja, es war halt, ja, es war ein bisschen frustrierend. Fand ich auch im Endeffekt schade, aber du hast irgendwie dann schon der 5. Minute gemerkt, dass irgendwie relativ wenig geht, weil na, bei der ganzen Mannschaft hast du so das Gefühl gehabt, als wären sie alle kollektiv mit dem falschen Bein aufgestanden. Das hat sich dann so durchgezogen. Dann ist die Mannschaft an sich grundsätzlich, das sage ich ja auch immer wieder, wobei es gibt bestimmt viele Leute, die da anderer Meinung sind, aber die ist auch einfach ein bisschen zu lieb, ja, und provoziert auch nichts in der Richtung, die uns mal von Vorteil wäre, auch wenn es vielleicht nicht ganz fair ist. Ich will mich da jetzt gar nicht weiter zu äußern. Das hast du auch beim Spiel gegen Ingolstadt gemerkt, dass man grundsätzlich zu fair ist. Und dann holst du da halt auch keine Punkte.
Beste Beispiel für zu fair ist im Prinzip das Ding gegen Aue, ne? Also hier der, ja, kommen wir ja gleich noch zu. Nicht gegebene Elfmeter gegen Meier. Also hätte er sich eine halbe Minute vorher oder 2 Meter vorher fallen lassen, wäre das ein klarer Elfer gewesen. Er ist halt nur, ja, hat sich halt versucht oben zu halten.
Ja,
da kam halt nichts mehr rum.
Das ist halt nicht seine Art. Das ist, kann man ihm dann aber auch, finde ich, so ein bisschen zugute halten, dass er sich dann da eher.
Ja, Meier war auch irgendwie so.
In dem Spiel gegen Aue ist es auch relativ egal, aber in einem Spiel wie gegen Duisburg, wo es halt echt nicht läuft, da muss man auch mal so Situationen, die einem eventuell auch mal geschenkt werden, die muss man einfach mal nutzen.
Ja, das stimmt wohl.
Also ich will nicht sagen, dass er hier den Rösler machen soll und sich hinschmeißen soll, wenn nichts ist und alle 2 Minuten einen Schiri anmeckern. Darauf will ich gar nicht raus. Aber wenn man merkt, dass man ein Spiel hat, wo nichts geht, dann muss man auch mal gucken, dass man mal einen Freistoß aus einer guten Position bekommt. Oder muss ja gar nicht der Elfer sein. Aber Richtig. Ich meine, Freistöße schießen können wir ja mittlerweile auch einigermaßen.
Richtig. Und was auch so, was ich auch im Hinblick auf die erste Liga, falls wir jetzt den Aufstieg schaffen, der ja schon relativ wahrscheinlich ist, müssen wir auch lernen, mal wieder von der Ferne zu schießen. Das funktioniert natürlich bei Spielen gegen Aue, hat es ganz gut funktioniert, aber bei anderen Spielen ist es relativ schwierig, immer den Ball direkt nach vorne zu tragen, sondern da muss auch der ein oder andere mal Fernschuss mal herhalten. Und es hat in Duisburg zum Beispiel nur der später eingewechselte Kittel gemacht. Sonst hat keiner mal versucht, mal von der Entfernung drauf zu zimmern. Das kann immer mal passieren, dass da auch ein Innenverteidiger mal den Ball abfälscht und schon steht 2-1 und dann sind wir wieder im Spiel drin. Dann wackeln die Duisburger, die ja bis zu dem Zeitpunkt auch abstiegsgefährdet waren, wieder ganz gehörig. Das sind so Dinge. Das bringt's nicht, wenn wir immer nur versuchen, den Ball schön herauszuspielen. Das wird uns auch in der ersten Liga nicht gelingen. Dafür ist dann die Konkurrenz wieder zu groß.
Ja.
Naja, also gerade bei Duisburg hast du es halt auch gesehen, das war schon so ein bisschen halb handballmäßig teilweise. Ja. Das ging vor bis zum 16er einigermaßen gut und dann haben sie wirklich versucht, noch einen Pass und hier nochmal quer und dann nochmal zurück und dann nochmal ganz zurück, nochmal neu aufbauen und wieder nach vorne. Das ging ja die ganze Zeit nur um 16er zurück rum. Ich habe keine Statistiken gesehen von dem Spiel, aber ich würde schon sagen, dass wir sowohl in Duisburg als auch in Ingolstadt klar die beherrschende Mannschaft waren, was Zweikämpfe angeht und was Ballbesitz angeht. Aber trotzdem versuchen wir den Ball halt mit dem Fuß ins Tor zu tragen.
Ja, das war doch schon seit längerem unser Problem, dass wir zu sehr uns dann vor dem Strafraum verzetteln und versuchen dann noch einen Haken und noch eine Schleife, um dann halt wirklich 2 Meter bis vors Tor zu kommen, um dann versuchen, den Ball da reinzuschieben. Das ist ja nicht neu, das Problem. Das haben wir ja schon seit längerem.
Ja. Es hat, wie gesagt, brauchen wir jetzt auch gar nicht zu lange drüber zu sprechen. Es ist ja im Endeffekt so, es hat keine großartig negativen Auswirkungen auf den Punktestand gehabt, aber Fakt ist, hätten wir da einen Punkt geholt, hätten wir dann auch später gegen Ingolstadt noch mehr Punkte geholt, wären wir jetzt auch schon sicher aufgestiegen. So geht es halt doch wieder ein bisschen langsamer als gedacht, aber die Konkurrenz ist ja auch nicht wirklich besser. Ja. Ich denke,
ja, was heißt, die Konkurrenz ist nicht wirklich besser. Also Düsseldorf hat sich aus dem Reigen der Konkurrenten verabschiedet. Also die brauchst du für die letzten Spieltage nicht mehr als Konkurrenz mit aufzuziehen. Und die haben es halt wirklich grandios vermasselt im Stile, wie es normalerweise Fürth macht. Aber ansonsten, die Konkurrenz, die wir momentan noch haben, ist nun mal ganz klar Fürth. Und die haben es besser gemacht. Wir haben es in Duisburg vergeigt. Wir waren mal wieder Tabellenführer. Wir haben wieder nach der Tabellenführung ein beschissenes Spiel abgeliefert und jetzt sind sie 2 Punkte vor uns. Wir könnten nach wie vor 1 Punkt vor denen sein.
Ja, aber wir können halt einfach mit solchen Situationen und mit den wichtigen Punkten nicht umgehen. Das hat sich da leider wieder mal wiederholt.
Ja, man merkt wirklich, dass die Eintracht mit einer Tabellenführung nicht umgehen kann. Gute Neuigkeiten für alle Spieler der Eintracht in der ersten Liga, wird es mit der Tabellenführung sowieso nicht so schnell passieren. Also braucht ihr da wenigstens keine Angst haben. Genau so ist es. Die Favoritenposition liegt der Eintracht zumindest, wenn es um die tabellarische Favoritenposition geht, nicht so gut. Aber im Spiel funktioniert es ja zum Glück manchmal doch besser. Ich denke, Duisburg haben wir abgehandelt, war halt jetzt kacke, war halt auch kacke für die Leute, die hingefahren sind, weil es hätte ein super Tag werden können. Das war es nicht. Ja, und ein paar Tage später, am Mittwoch, haben wir dann schon gegen Ingolstadt gespielt.
Was aber jetzt auch nicht so das schönste Spiel war. Also zumindest die Teile, die ich gesehen habe. Ich habe da leider auch wieder nur einen Teil von mitbekommen, weil 17 Uhr halt auch einfach eine ganz bescheidene Anstoßzeit ist.
Ja, das ist so oder so. Also diese Anstoßzeiten der zweiten Liga sind die Hölle. Und wenn du dann noch englische Wochen hast, um 17 Uhr, 17.30 Uhr, was welche Uhrzeit es auch war, aber es war auf jeden Fall 17.30 Uhr, aber es war auf jeden Fall eine Frechheit. Ja, also von der Uhrzeit her und vom Spiel war es leider auch nicht so schön. Ich meine, ich hätte es sogar verstanden, hätten wir am Ende 0-0 gespielt, weil das war wirklich ein enges Ding. Ingolstadt brauchte halt auch die Punkte, wie das halt so ist. Die haben auch gegen Abstieg gekämpft, haben gefightet. Thomas Ural hat seine Mannschaft grandios eingestellt. Die standen gut am Mann, aber wir haben ja Chancen gehabt und wir haben dann sogar das 1-0 gemacht und danach ist es eigentlich umso schändlicher, noch den Ausgleich zu kassieren. Das war die Situation, die mich geärgert hat.
War das nicht andersrum? Hat nicht Ingolstadt das 1-0 gemacht?
Nein, wir haben geführt.
Ja. Und haben es dann schön selbst vergeigt, indem wir aufgehört haben, Fußball zu spielen, aufgehört haben zu kämpfen. In den letzten 10 Minuten haben sie nochmal versucht, alles in die Waagschale zu werfen, mit langen Bällen nach vorne und mit Tempo wieder ins Spiel zu bringen, aber da war es halt zu spät. Vorher haben wir uns schön eine halbe Stunde schlafen gelegt, mal ein bisschen gechillt und dann natürlich auch prompt das Gegentor gefangen. Ja. Und das war echt ärgerlich.
Und das muss ich sagen, das hat mich viel mehr aufgeregt, vielleicht sogar noch mehr als das Spiel Duisburg, weil es war Ingolstadt. Ich meine, ja, Ingolstadt hat jetzt auch eine längere Serie, haben jetzt mehrere Spiele nicht verloren, also so glaube ich 12 Spiele oder so jetzt, oder 13 sogar schon, jetzt mit auch mehreren Siegen, haben sich ja auch aus der Abstiegszone befreit. Gute Arbeit, die Thomas Oral da leistet, aber Fakt ist halt im Endeffekt, das Spiel hättest du gewinnen müssen, gerade wenn du 1-0 führst. Wie gesagt, hättest du die ganze Zeit nur 0-0 gespielt, weil die so eng stehen und weil ein Torwart im Tor der Ingolstädter war, Ramazan Özkan, der eine richtig gute Partie gemacht hat, bis auf ein, zwei Unsicherheiten, muss ich sagen, hat er ein tolles, tolles Spiel gemacht, auch im Hinblick auf, darauf, dass wir vielleicht einen neuen Torwart suchen. Wäre vielleicht auch mal einer, mit dem wir uns näher beschäftigen können. Aber dann machst du schon das Tor, das 1-0. Dann fand ich es wirklich arrogant, der Spieler, also viele Eintracht-Spiele, dann überhaupt nichts mehr für das Spiel zu tun, auch nicht versuchen, das 2-0 noch nachzusetzen, sondern nach dem Motto, ach, wir haben jetzt 1-0 gemacht, jetzt kann uns nichts mehr passieren. So erschien mir das. Und wie es halt ist, wenn du zu arrogant bist, gerade wenn du arrogant bist und bist die Eintracht, kriegst du wieder einen auf den Deckel.
Ja, das können sich nicht viele Vereine leisten mit der Arroganz. Also zumindest nicht viele, bei denen es dann nachher gut geht.
Nee, das kannst du auch bei der Abwehr nicht leisten. Ja, also tut mir leid, ja. Ich meine, Schildenfeld, der hat sich ja ein bisschen stabilisiert, aber Anderson hat mir an dem Spieltag nicht so wirklich gut gefallen, ja.
Gut. Schildenfeld stabilisiert, also letzte Woche gegen Aue, die ersten 10 Minuten, da habe ich aber auch die Luft angehalten.
Ja, ich halt bei Schildenfeld regelmäßig die Luft an. Also,
Ja, du weißt ja, also stabilisiert heißt ja nicht, dass er jetzt die ganze Zeit in das Team der Woche berufen wird, sondern das heißt nur, dass er jetzt nicht eine goldene Himbeere jede Woche geschenkt bekommt. Ja, also insofern, ich meine, er hat sich auf seinem Niveau einigermaßen stabilisiert, aber insgesamt war die Abwehr auch selbst gegen Ingolstadt nicht wirklich immer sicher, wenn es mal was zu tun gab, was ja nicht so häufig der Fall war. Aber wie gesagt, so ein Gegentor, das darf halt nicht passieren und dann steht es 1-1 und da haben sie für meine Begriffe auch gar nicht so zu Unrecht ein paar Pfiffe bekommen. Dass es aber die ganze Zeit diese Pfiffe war, ich glaube, das hätte auch nicht sein müssen. Aber gut, das ist wieder was anderes.
Ja, ich würde sagen, damit haken wir diese zwei leidigen Spiele ab und kommen zu dem, was wesentlich schöner war, nämlich das Spiel gegen Aue am Wochenende.
Ja. Ja, das Spiel gegen Aue, das war natürlich richtig gut anzusehen. Man hat gemerkt, dass die Einstellung der Mannschaft stimmt. Aber stopp, fangen wir doch überhaupt gar nicht erst mit dem Spiel an, sondern mit der tollen Choreografie.
Genau.
Der Eintracht-Fans, das war wirklich, das hat Bock gemacht. Ja, das muss man schon sagen. Das war, ich habe ja da gestanden, deswegen habe ich das jetzt nicht so gut gesehen, habe es dann aber schon direkt in der Halbzeitpause, habe ich die Fotos und so weiter gesehen. Das ist schon, da merkst du schon, da steckt was dahinter und es hat aber auch sich auf die Mannschaft übertragen im Endeffekt. Da ging was an dem Tag. Das hast du gleich gemerkt.
Ja, die Stimmung war groß. Also ich habe es ja nur im Fernsehen mitbekommen, aber selbst da kam schon ordentlich was rüber. Also das war schon.
Also die Stimmung war der Hammer. Das war auch das erste Mal, dass die anderen Tribünen, also mal abgesehen von der Nordwestkurve und der Gegengrade, dass auf der Haupttribüne mitgesungen wurde, mit aufgestanden. Die Ostkurve hat mittlerweile mal gerafft, dass wenn wir Ostkurve rufen, sie gemeint sind und das zu tun ist. Ja. Hat 3 Spieltage gedauert. Diesmal haben sie es gerafft und es war halt echt geil. Also so Situationen, wo wir rüberrufen zur Haupttribüne mit Wechselgesängen, kannte ich nicht, habe ich noch nie erlebt. Also da haben auch teilweise wirklich alle das komplette Stadion zusammen ein Lied gesungen. Hier, wer nicht hüpft, ist Offenbacher. Sau geil, das war Gänsehautatmosphäre, weil das komplette Stadion mitgezogen hat. Selbst diese schwulen Business-Seats, alle dabei gewesen. Sau geil.
Also ich muss schon sagen, also ab der 65. 70. Minute, ich weiß nicht genau, wann das so richtig losging, wo jeder mitgemacht hat, wo dann auch selbst die Welle, die schon von einigen mittlerweile gehasst wird, ja, hat dann wieder die Runde gemacht, ja, regelmäßig und ist auch durch alle Bereiche gegangen und wie die Alex schon richtig gesagt hat, auch die Wechselgesänge, dass die auch mit so einer Lautstärke und dieses Wer nicht hüpft, ist Offenbacher, dass das wirklich andauernd auch funktioniert hat, das war einfach ein perfekter Fußballabend, das Ergebnis hat dann übrigens dazu getan, das war eigentlich leider kein Fußballabend, dummerweise war es ein Fußballmittag, ja, wir wissen ja, wie das in der zweiten Liga so ist, aber das war schon ein ganz, ganz großer Sport und das hat, muss ich sagen, wir kommen ja gleich noch auf die Ergebnisse, die einzelnen Tore zu sprechen, aber ich muss sagen, das hat für mich, glaube ich, auch so ein bisschen den Bock umgestoßen. Ich denke, dass wir jetzt auch am Ende nach dem 4-0 kamen die Spiele auch nochmal einen Tick näher zu den Fans. Es war nochmal ein bisschen anders, haben nochmal intensiver gefeiert. Ich denke, dass wir jetzt das erreicht haben, worauf wir die ganze Saison gewartet haben. Ich denke, jetzt sind wir insgesamt als Verein wieder zu einer gewissen Einheit geworden. Und ich denke, das kann uns glücklich und positiv stimmen für die nächste sicherlich schwere erste Liga.
Ich wollte nur mal was zu Choreo sagen. Habt ihr mitbekommen, wer die Choreo organisiert hat?
Nee.
Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann kam die Choreo gar nicht von den Ultras. Die haben nachher ein bisschen geholfen beim Ausrollen. Aber ich habe gehört, dass das 10 Jungs und Mädels aus Limburg waren, die ohne Unterstützung von sonst wem das Ding komplett alleine auf die Beine gestellt haben. Und wenn das Respekt. Tatsächlich stimmt und nicht so Kurvengerüchte sind, die sich wie ein Lauffeuer verbreiten, dann echt Respekt. Also ja. Sieht man auch auf der Seite von den Ultras sind auch keine Fotos von der Choreo zu sehen, gibt keine Ankündigungen dazu, was schon mal sehr ungewöhnlich ist, und von daher gehe ich mal davon aus, dass es tatsächlich nicht von denen gekommen ist und es wäre halt mal eine Choreo aus den Fanreihen abseits der, ich sag mal, der großen 1000, 2000 Mann starken Ultra-Vereinigung, und das finde ich echt geil. Ja. Und das Ding war halt mördermäßig, also da steckt so viel Arbeit dahinter, das alles zu malen und aufzubauen, schon krass. War eine der größeren, die wir in der letzten Zeit hatten.
Nee, war auch absolut richtig genial. Du kannst schon gut recht haben damit. Ich hatte nämlich eigentlich gedacht, dass die Eintracht dass die Ultras für das allerletzte Heimspiel gegen 1860 auch was geplant hatten.
Haben sie ja auch. Also da haben sie ja auch vorm Spiel nochmal Geld gesammelt.
Genau, genau.
Und haben explizit Choreo-Spenden für die Aufstiegschoreo gesammelt. Genau. Und dann habe ich halt gesehen, im Stadion waren die Flyer dann verteilt, Achtung, heute Choreo, bitte alle mitziehen, bla bla bla. Mhm.
Ja.
Und das hat mich schon ein bisschen gewundert, und nach dem Spiel, ich glaube sogar der Sebastian hat es mir erzählt, kam dann schon so die Ersten, die gesagt haben, hey, das kam nicht von den Ultras, das haben 10 Leute aus Limburg gemacht.
Dann ja. absolut Respekt, geniale Sache. Es war ein Bild, was die Gazetten dann auch geziert hat. Es war ein sehr, sehr positives Bild, das muss man auch mal sagen. Nach den ganzen Negativschlagzeilen, die in der letzten Zeit auch mal gefallen sind über die Eintracht, war das wieder ein sehr positives Erlebnis. Man hat ja auch gesehen, wie positiv wie viele Eintracht-Spieler darauf reagiert haben. Auch dann Hübner und so weiter, alle in Zeitungsinterviews. Jungs und Mädels, wenn es wirklich auch nur 10 waren, Respekt, und jeder steht in deren Schuld.
Ja, war vor allen Dingen auch geil. Also ich sag mal so Choreos werden ab und zu, wenn sie wirklich großartig sind, im Fernsehen auch mal gezeigt. Und hier hat die Kamera wirklich die ganze Zeit drauf gehalten. Ich habe mir das Spiel nachher nochmal auf Sky angeguckt, und der Sprecher hat auch gesagt, grandios, geil, alles super. Und wir sind halt als Fans an dem Tag auch von den Medien wirklich positiv wahrgenommen worden.
Ja.
Dann auch zwischendurch so Kommentare gesagt wie, gucken Sie sich das jetzt mal an auf den Rängen, da geht zum dritten Mal ohne Unterbrechung die Welle durch. Hat dann auch Vergleiche zu Spielen mit Nationalmannschaft natürlich gebracht. Da wird es nicht so reibungslos laufen. Also wir sind halt echt für den Tag auch als Fans hochgradig gelobt worden. Und das macht halt auch mal Spaß, wieder positiv in den Schlagzeilen aufgenommen zu werden und nicht wegen irgendwelchen Pyro oder sonstigen Vergehen oder sonst irgendwas.
Ja, deswegen sage ich ja, das ist wichtig. Das ist für alle Bereiche jetzt wichtig. Das ist auch, selbst wenn, können wir nachher auch nochmal kurz drüber sprechen, selbst wenn es um so Dinge geht wie Sponsorschaft, ja, das ist dann auch so, das ist dann nochmal so ein kleiner positiver Wink, wo du sagst, ach, das fand ich so geil, da finde ich es doch ganz gut, dass die Spieler da mit meinem Namen da rumlaufen und so weiter, beziehungsweise im Namen meiner Firma und so weiter. Ja. Das hat so alles eine positive Wirkung, und es hat auch diesen Gesamtkollektiv positive Wirkung, dass jeder sich an dem Tag mit der Eintracht identifizieren konnte. Es gab keine Buchrufe, es gab, logischerweise gibt es sowieso nichts, aber es gab keine Pfiffe. Die Leistung der Mannschaft war gut, kommen wir jetzt auch mal endlich zu sprechen drauf.
Nee, warte mal, also noch zwei Sachen, die mir gerade durch den Kopf gegangen sind.
Oha.
Nochmal zurück zum Duisburg-Spiel. Da ist mir gerade was eingefallen. Die Duisburg-Fans haben in ihrer Kurve, ich glaube zum Anstoß der zweiten Halbzeit, Transparente hochgehalten, mit Schriftzügen drauf, über die ganze Kurve gestreckt. Also ich glaube, es waren 3 große Banner. Auf denen stand drauf, wie war das? Ich glaube, Spenden, Gelder gegen Pyrotechnik oder mit dem Leben anderer Leute spielen.
Genau.
Eintracht schämt euch. Kriegst du den Satz noch zusammen?
Ja, also, nee, das, was du gesagt hast, war im Endeffekt schon richtig. Also, im Endeffekt Druck machen mit dem indem er mit dem Leben anderer Menschen spielt, schämt euch Eintracht Frankfurt AG. Also explizit die AG erwähnt, weil es ja doch darum ging, dass die Fußball-AG der Frankfurter Eintracht ja gesagt hat, wir haben jetzt so einen großen Betrag ausgelobt und je öfter halt irgendwas mit Pyros ist und wir davon wieder Geld bezahlen, desto mehr geht es ja von diesem gewissen Betrag. Ich glaube 50.000 waren das, geht dann ab. Und darum geht es dann halt, was die Duisburger nicht so schön fanden, muss man auch sagen, kann man verstehen. Was soll ich dazu sagen?
Ja, ich wollte es halt nur nochmal erwähnt haben, weil also ich fand es unangebracht. Ich habe halt meine ganz eigene Meinung dazu und wie gesagt, also ich muss mich dafür nicht schämen. Ich finde die Aktion nach wie vor gut. Unterstütze es auch voll und ganz. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist auch in der Kurve angekommen.
Ich denke auch. Genau.
War ja jetzt auch Duisburg, hast du gar nichts gehört?
Nein.
Wir sind nicht mehr negativ aufgefallen und ich denke mal, selbst wenn noch irgendwas passiert wäre, die Eintracht ist nicht bekannt dafür, herzlos zu sein oder irgendwas unüberlegt zu tun. Die hätten sich schon mal einfallen lassen, dass die deutsche Krebshilfe oder irgendwas mit Sicherheit nicht darunter zu leiden hat. Aber ich finde nach wie vor das Herangehen finde ich gut. Es ist mal was völlig anderes, wie alle anderen Vereine. Es geht nach wie vor darum, das Problem selbst zu lösen. Keine Strafen, keine Fans aussperren, keine Eintrittskartenerhöhung, keine personalisierten Karten. Über all die ganze Scheiße wird nicht nachgedacht. Nee, wir versuchen was für den guten Zweck zu tun und versuchen Leute dazu zu animieren, einfach mal für ein paar Wochen jetzt den Ball flach zu halten und mitzuziehen. Ja. Und wie gesagt, also schämt euch Eintracht Frankfurt Fußball AG. Ich bin zwar kein Teil der AG, aber ich schäme mich auch nicht.
Nein.
Das war das eine. Und was war das andere? Was wollte ich denn noch? Achso, genau. Du hast eben gesagt, keine Pfiffe. Gehen wir mal so ein bisschen vom Spiel wieder weg. Spiel gegen Aue. Nach dem Spiel gegen Aue, Lieblingsthema. Geiles Spiel gewesen, saugeile Stimmung. Alles tipptopp.
Stimmt, da gab es Pfiffe, ja.
Spieler kommen und trauen sich nicht näher an den Block heran, wie bis zur 16-Meter-Linie. Als hätte irgendjemand eine Mauer aufgebaut. Keinen Schritt weitergehen. Der Sebi Jung hat die ganze Zeit versucht, seine Mannschaft dazu animieren, von der 16-Meter-Linie mal kurz nach links rüber zu gehen, um einfach auch mal die Runde wieder durch die Kurve zu drehen, auf der Gegengerade anzufangen, die Runde zu drehen und auf der Haupttribüne dann zu enden. Er hat die ganze Zeit wirklich versucht, keine Chance gehabt. Alle stehen geblieben. So, was machen sie? Hüpfen dreimal mit uns, hauen dreimal ihre Arme hoch, drehen sich rum und gehen. Dann hat die komplette Kurve wieder angefangen zu schreien mit komm, komm, komm. Keine Reaktion. Die sind einfach weitergelaufen. Ich glaube, es war auch wieder der Sebi Jung, der sich nochmal umgedreht hat, das gesehen hat und nochmal irgendwas in Richtung Mannschaft gesagt hat, hat aber keiner mehr reagiert, weil die waren alle mit Gesprächen vertieft. Und dann fing die komplette Kurve an zu pfeifen und zu schreien und dann haben sie auf einmal gemerkt, was abgeht und sind nochmal zurückgekommen und ich glaube, da waren sie sogar einen Meter vor der 16er Grenze. Aber auch dann gut ein bisschen Pogo getanzt und wieder rumgedreht. Ich raff's nicht. Und zräsch mich auf.
Ja, aber man kann auch jetzt nicht, ich fand, es war schon deutlich mehr als, man kann
im
sich auch
Vergleich
nicht mehr,
zu dem, was sonst ablief, war das eine Mega-Party.
Ja, genau. Ist natürlich, was soll man da jetzt immer hier hin und her philosophieren? Natürlich ist es, ja, das Ding ist auch noch nicht gelaufen, sind auch noch nicht aufgestiegen, ja. Also ich meine, können auch nochmal hier schön nochmal ein paar Mal gewinnen und wenn sie jetzt gegen Aachen gewinnen, gegen 60 gewinnen, dann würde ich es auch schon mal ganz gut finden, wenn es dann insgesamt eine größere Feier gibt oder dann vielleicht auch wirklich mal die Hände schütteln und so weiter und so fort. Immerhin haben sie ja auch mal ein paar Trikots verteilt, das muss man auch mal sagen, ja. Auch wenn das vielleicht die Trikots eher dahin gegangen sind zu Bekannten oder Verwandten, so wie man das den Anschein hatte. Aber was soll man da jetzt sagen? Ich fand, das war schon ganz okay, dass sie auch ein bisschen Pogo getanzt haben. Der Idrissou, das ist auch immer ein ganz besonderer Spaßvogel, den finde ich immer sehr schön, wenn er da mitmacht. Der ist da immer richtig gut dabei. Also sehen wir es doch eher mit dem Positiven als im Negativen.
Also die Mannschaft untereinander, das hast du auch gemerkt, die hatten schon Spaß miteinander. Der Charlie Körbel hatte wohl eine Wette verloren und musste dann Sebastian Jung einmal über den Platz tragen auf Brücken. Dem Jugba hatten sie die Schuhe ausgezogen und geklaut und der war an dem Tag, musste auf der Tribüne sitzen und kam im schicken dunkelgrauen Anzug. Und dann haben sie ihn auf den Boden geworfen und haben mit dem dunkelgrauen Anzug über den Boden geschleift. Also ich glaube, der Anzug braucht's eine gute Reinigung. Der Schildenfeld, wie gesagt, hat ihm die Schuhe geklaut. Da musste er dann irgendwann barfuß über den Rasen laufen. Also du hast schon gemerkt, untereinander geht gut ab. Aber also du merkst halt immer wieder die Entfernung zu den Fans.
Naja, aber ich denke, es kann schon werden, gerade wenn es am Ende, wie gesagt, vielleicht doch noch eine Feier gibt, eine Aufstiegsfeier, auch wenn Bruchhagen eine andere Meinung vielleicht dazu hat. Es geht ja auch nicht um die Spieler in der ersten Linie, sondern es geht auch um die Fans und dass der Verbund mit den Fans wieder gestärkt wird für die Schmach, die wir jetzt in der zweiten Liga auch teilweise erleiden mussten, weil nach 5 Jahren oder ja mehreren 5 Jahren Zugehörigkeit in der ersten Liga konnte auch nicht jeder davon ausgehen, dass es schon wieder runtergeht. Und wenn sie diesen Schaden jetzt behoben haben, kann man auch mal wieder ein bisschen Versöhnung mit den Fans feiern. Aber lass uns doch mal zum Spiel kommen. Wir haben noch über kein einziges Tor diskutiert, denn es gab ja auch viele erfreuliche Punkte beim eigentlichen Spiel. Fangen wir zum Beispiel an in der 28. Minute, nachdem wir da zuvor schon ein paar Chancen hatten. Es gab auch eine Chance, die Auer hatten. Schmerzgebirge Auer. Ja. Oh, jetzt muss ich den ja ausgepackt, hoffentlich muss ich keine 5 Euro zahlen. Auf jeden Fall in der 28. Minute der Mann des Tages, Alexander Meyer mit dem 1:0.
Ich wusste, dass irgendjemand Mann des Tages oder was Ähnliches sagt.
Er hat aber auch gut gespielt. Also da kannst du echt nichts dagegen sagen.
Also ich war sowohl am Samstag am Meckern als auch noch am Sonntag.
Du bist
danach
immer am Meckern.
Und Alter, was hast du denn am Sonntag zum... Ja.
Was hast du denn? Ich muss mal ein bisschen zurückrudern. Ja. Und hab mir das Spiel nochmal am Sonntagabend in kompletter Länge angeguckt. Der hat tatsächlich gar nicht so schlecht gespielt.
Also gar nicht so schlecht ist wirklich. Also ich meine, ich sehe ja jeden Spieler von der Eintracht mit gewisser Skepsis, außer vielleicht Kittel und Rode, ja. Da bin ich nicht ganz objektiv. Aber Meyer hat wirklich ein Wahnsinnsspiel gemacht. Also er hat's jetzt, also ich meine, man kann ja sagen, okay, ist ein guter Zweitligaspiel oder so, aber das Spiel, was er gegen Aue gemacht hat, war wirklich aller Ehren wert. Also nicht nur das Tor, sondern auch nicht nur die Vorbereitung, aber er war Dreh- und Angelpunkt dieses Spiels. Und wenn es läuft bei ihm, dann läuft es bei ihm, dann sehen auch gewisse Aktionen technisch hochwertig aus. Und man muss auch sagen, er war Wahnsinn an dem Spieltag.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, er hatte auch da wieder verdammt viel Platz. Diesen Platz wird er auch in der ersten Liga nicht bekommen. Also das ist jetzt für die zweite Liga ist das alles wunderbar. Er kann zwar nach wie vor keinen Ball stoppen, aber er ist durchaus in der Lage, wenn der Ball hoch reinkommt, den dann mitzunehmen. Also
aber genau das ist der einzige Kritikpunkt, den ich eigentlich an dem Spiel beim Meyer gesehen habe. Der ist halt manchmal in seiner Wahrnehmung etwas beschränkt, um das mal positiv auszudrücken. Da macht er
das
eine
war die
gute,
positive Geschichte, okay?
Indem er den Ball von oben schön annimmt, aus der Drehung das Ding in den Winkel zimmert. Und das hat er in dem Spiel, ich glaube, 3-4 Mal völlig erfolglos gemacht, weil er halt eben den Platz nicht hatte. Und das probiert er jetzt im Mittelfeld, das probiert er jetzt vorne im Tor. Und da gab es, ich weiß nicht, ob es 3, 4 oder sogar 5 Szenen waren, wo er es wirklich erfolglos gemacht hat. Und da sage ich mir dann auch, Leute, oder Meyer, hör doch mal auf jetzt mit dem Scheiß. Das hat einmal gut geklappt. Das sah grandios aus. Mach dir ein Foto davon, hängst dir auf, erfreu dich dran, aber probier's jetzt nicht auf Biegen und Brechen in jedem Spiel 10 Mal. Aber ansonsten, Tor war erstklassig, Ballannahme brillant. Und auch ansonsten, ja,
also
muss ich Marvin recht geben.
Die Vorlage, die er da für einen Kittel gemacht hat, die war auch sensationell. Also
hat der Bruchhagen sich in der Halbzeitpause auf Sky darüber aufgeregt. Früher hätte man dazu gesagt Intuition und einfach mal den Pass reingespielt. Heute nennt man das No-Look-Pass, wo auch immer das herkommt.
Hat er ja auch recht. Also du gehst halt in dem Moment einfach davon aus, dass da vorne gefälligst einer zu stehen hat und probierst es halt einfach mal. Also das ist ja auch so das Thema, wie man sich so ein bisschen da abstimmt. Aber er hatte ja auch so noch ein paar Szenen, wo er dann mal ordentlich Gas gegeben hat und versucht hat, an den Ball zu kommen und da immer wieder Druck aufgebaut hat. Also
mir ist ein Zweikampf im Kopf hängen geblieben, wo er an der linken Eckfahne hat er einen Zweikampf geführt, der war eigentlich schon komplett aussichtslos. Der Ball war eigentlich schon weg und er ist nochmal nachgegangen, hat es nochmal probiert und hat noch eine Ecke rausgeholt. Also das war für mich fast schon so die, mal abgesehen von dem Tor, die Meier-Szene des Spiels.
Ja, aber das war bei jedem Spieler, muss man auch dazu sagen, es hat bei jedem Spieler eigentlich vom Einsatz her diesmal gepasst, bis auf Magdeburg. bis auf Matt, auf Matmur, der für mich ein bisschen spielfremd war und auch noch nicht in diese, also ist noch nicht so homogen mit der Mannschaft, passt anscheinend noch nicht so wirklich rein. Ich denke, dass er beim nächsten Spiel auch nicht mehr spielt. Er hat sich ja auch gegen Duisburg nicht wirklich angeboten, um das mal milde zu formulieren. Ja. Da werden wir sehen, was da noch passiert. Aber an sich hat sich
auch gar nicht. Also in den ersten Spielen, Anfang der Saison, wie er kam, wenn er da reingekommen ist, der hat immer Wirbel auf rechts gemacht. Und es ist halt in den letzten Spielen jetzt gar nicht mehr. Also ich finde, der Leistungsabfall von ihm zu dem, wie er angefangen hat bei uns, da war ich echt begeistert von ihm, weil es hat zwar nicht jede Aktion geklappt, aber es war halt endlich mal was los. Tja. Und das ist mittlerweile irgendwie ist ihm das verloren gegangen. Ja. Ich weiß nicht, ob da so eine kleine Blockade ist, dass er jetzt versucht, einfach nur alles gut zu machen und über jeden Pass nachzudenken und nochmal überlegen, bevor er irgendwas macht und es dann einfach anfängt schief zu gehen. Ich glaube, wenn er einfach ein bisschen befreiter in ein Spiel reingeht und den Kopf ein bisschen draußen lässt, dann läuft es vielleicht besser. Also ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist. Normalerweise hat er so schlechte Spiele nicht gemacht. Und es ist jetzt in den letzten zwei Spielen hat auch wieder grandios in die Binsen gegangen und die ganze Mannschaft hat gut gespielt und er ist halt wirklich negativ aufgefallen.
Ja, also nach seinem wirklich grandiosen Spiel gegen den FSV hat er eigentlich kontinuierlich abgebaut. Vielleicht hat ihm dieses sehr, sehr gute Spiel, wo er, glaube ich, 3 Tore geschossen hat, nicht wirklich gut getan. Aber das wird er besser wissen als wir. Fakt ist, dass er, wenn er bei der Eintracht dauerhaft bleiben will, in den letzten 3 Spielen sein Leistungsniveau noch deutlich anheben muss, weil jetzt geht es auch um Verträge und das sollte ihm auch bewusst sein.
Ich gehe jetzt schon davon aus, dass das Thema durch ist, dass er nächstes Jahr nicht mehr bei uns ist.
Bin ich auch fest von überzeugt.
Glaube ich auch, ja. Aber gut.
Also es gibt so 2, 3 Kandidaten, da bin ich fest von überzeugt, dass die weg sind. Dazu gehört ein Rob Friend, dazu gehört ein Karim Matmur. Beim Kayo bin ich mir noch nicht so sicher. Ich glaube, den halten wir noch.
Da können wir nachher nochmal drüber sprechen.
Da könnte noch was draus werden aus dem Jungen, ja.
Schön auch, dass der Kittel das 2-0 gemacht hat. Also er
Sau
ja jetzt doch...
geil, das hat mich so gefreut. Die Tore wurden tatsächlich von genau den richtigen, ich habe es jedem Einzelnen so gegönnt. Geil.
Ja. Auch also das Kittel von Anfang an durfte, war auch sehr...
durchgespielt sehr hat, glaube ich. Ja, genau. Kittel hat auch durchgespielt. Ja. Das ist ein deutliches Zeichen. Er fügt sich auch immer besser in die Mannschaft ein, hat auch nicht enttäuscht bei seinem Durchspieldebüt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er schon so oft durchgespielt hat bei der Eintracht. Also hat sich gut eingefügt in die Mannschaft, sehr positiv. Dann in der zweiten Halbzeit das 3-0 von Sebastian Jung, der endlich mal dieses Tor getroffen hat, nachdem er es doch schon so oft auch, glaube ich, gegen Ingolstadt sehr erfolglos probiert hat.
Ja.
3-0. Erstes Saisontor, glaube ich, oder zweites von Sebastian.
Zweites.
Ja, aber...
Aber halt auch wirklich erkämpft. Du hast wirklich gemerkt bei ihm, der will das Ding jetzt
machen. Ja, er war geil drauf.
War halt ein bisschen missglückt, aber der hat nicht aufgegeben. Der hat nicht den Kopf hängen lassen, sich umgedreht und gesagt, ach scheiße, schon wieder nicht geklappt. Sondern du hast wirklich gemerkt, der will jetzt endlich das Tor machen, weil er auch schon so ein bisschen, ich glaube, wir hatten es im Podcast auch schon mal gesagt, nachgesagt bekommt, dass er nicht torgefährlich genug ist, weil die Flanken, die kommen halt immer mal ganz gut, aber so mal selber draufschießen, macht er nicht. Geiles Ding und ich gönn's ihm echt von Herzen. Hast du übrigens auch gesehen beim Torjubel, die ganze Mannschaft, ne? Also du siehst auch, dass die Leute sich wirklich für ihn gefreut haben und das war beim Kittel genauso. Das war halt nicht einfach nur ein Abklatschen nach dem Tor, sondern es ist halt jeder hingegangen und du konntest es fast von den Lippen ablesen, wie sehr sich die anderen auch für ihn gefreut haben. Finde ich geil.
Ja, aber auch eine sensationelle Vorlage von Rode, das ist jetzt glaube ich schon der 12. Assist von dem war.
Der
also
12. Assist von Rode, grandios. Wusste ich nicht, finde ich total grandios.
Ligaweit Bestwert, habe ich auch nochmal nachgelesen.
Ja, Rode ist der Mann. Was soll ich dazu sagen? Das sage ich jede Woche, ja. Aber Rode feiere ich ab und das vollkommen zu Recht. Und wichtig ist auch, dass Jung jetzt wirklich das Tor gemacht hat, denn wie du schon richtig gesagt hast, Alex, er macht im Endeffekt zu wenig Tore und er muss sich ja auch irgendwann mal ein bisschen absetzen. Es geht ja hier darum, dass er auch ein Rechtsverteidiger sein will mit gehobenen Bundesliga-Anspruch. Er ist noch jung genug und da muss er halt auch einfach mehr Tore schießen, weil es gibt genügend Rechtsverteidiger, gibt sowieso recht viele, die dann aber auch diese Tore dann auch machen. Und er hat es in den letzten Spielen versäumt, hat jetzt eigentlich mal wieder angefangen, damit Tore zu schießen. Und gerade in Spielen, die vielleicht nicht alles entscheidend sind, auch gegen Erzgebirge, ist es auch gut, mal sein Torkonto aufzubessern. Das hat er jetzt gemacht, kann er auch gerne weitermachen, wenn er noch genug Platz hat. Für ihn freut es mich. Und ich muss auch sagen, selbst das 4-0 von Köhler hat mich gefreut.
Ja. Weil es halt auch echt traumhaft schön war. Also das war wieder genauso wie im Training geübt. Wenn du dir mal die Flugkurve von dem Ball anguckst, so geil, richtig geil angedreht und es hat einfach gepasst. Das war echt sauber geschossen.
Ja, das vorhin nochmal angeguckt. Ich glaube, der hat sich auch gar nicht großartig dabei bewegt. Der hat das Ding, glaube ich, aus dem Stand so reingeschossen. Also zumindest kam es mir so vor.
Es sieht bei dem richtig geil aus, wenn er die Dinger da reinzimmert.
Ja, er hat es ja jetzt schon auch mal gegen Paderborn, hat das ja schon erfolgreich gemacht, hat es auch einige Male versucht. Ich weiß auch nicht, ich glaube gegen Ingolstadt oder so war es, obwohl er erfolglos, aber trotzdem mit einer sehr guten Chance probiert hat. Also die Direkten kann er ganz gut. Einziger Kritikpunkt, den die Eintracht sich wirklich ankreiden lassen muss und daran muss wirklich noch weitergearbeitet werden. Ich glaube, das haben wir schon seit 2-3 Jahren. Ist die Ausbeute durch Standards, Ecken und Freistöße, die nicht direkt verwandelt werden, ja, sondern indirekt. Da muss sich doch wirklich noch was bessern, weil ich glaube, wir hatten auch gegen Ingolstadt wieder oder auch gegen Aue 10-11 Ecken und haben daraus kein Tor geschossen. Das muss besser werden. Das ist das.
Ja, aber da war doch zumindest am Anfang des Jahres die Frequenz der Tore, die wir aus Standardsituationen gerade auch aus Ecken rausgemacht haben, war doch da schon recht hoch.
War besser und jetzt ist es wieder schlechter geworden. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Einfach vielleicht sind die, wie soll ich sagen, die Standards einfach weniger geübt worden. Keine Ahnung, woran es liegt, aber das muss wieder besser werden. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass es uns negativ aufs Torkonto fällt oder aufs Punktekonto, aber wie gesagt, gerade auch in der ersten Liga, wenn wir dann wieder aufsteigen, ist das auch immer eine Variante, wo wir mal gegen einen potenziell besseren Gegner doch einen Punkt ergaunern können. Ja, ansonsten 46.600, schweres Wort, Zuschauer in der Commerzbank Arena bei einem Spiel gegen Aue.
Aue.
Schon geil.
Ja, das ist der Hammer. Also zweite Bundesliga, Aue, der langweiligste Verein, gut nach Ingolstadt vielleicht, die mit sage und schreibe, was war, vielleicht 60 Fans angereist sind, die dann aber auch noch von Audi gesponsert waren. Also ich glaube, die haben einfach die Spätschicht, die normalerweise am Fließband steht, gesagt, hier, heute mal nicht Autos zusammenschrauben, fahrt mal ins Stadion, damit überhaupt jemand da ist. Also eins der langweiligsten Dinge und dann knapp 47.000 Zuschauer. Geil.
Ich war sehr beeindruckt, weil diese Zuschauerzahl, also 46.600, das ist ja wirklich nicht normal. Bei einem Zweitligaspiel und dann, ja, es kann ja sein, dass die Karten ein bisschen billiger verkauft und ich glaube, gab es ja nicht mehr.
Ja.
Das war, ja,
doch,
aber,
Ostkurve, weil irgendwie Ferien waren, haben sie die letzten zwei Spiele, deswegen war die Ostkurve auch so voll, ich glaube, für einen Zehner rausgehauen. Aber
super.
Drauf geschissen fände ich gut, wenn sie das immer machen würden.
Ja.
Plätze
ja.
sind doch eh frei, da hinten sitzt doch keine Sau. Das Zeug konstant für einen Zehner rausgehauen und das Stadion voll. Das ist doch geil.
Ist ja auch ganz gut für Leute, die ja auch vielleicht gar nicht so viel Geld haben, auch mal die Eintracht mal kennenlernen oder so, vielleicht mit den Kindern hingehen und so weiter. Das finde ich eine geile Sache.
Klar, du ziehst ja die nächste Fan-Generation ran.
Genau. Und insofern war eine geile Sache. Es hat zu dem tollen Tag gepasst. Und mit dieser positiven Stimmung müssen wir jetzt auch die nächsten Spiele noch bestreiten. Ich denke, es ist nicht mehr allzu schwer. Und dann steht am Ende dieser Saison, nach dem Totalausfall in der letzten, der Wiederaufstieg, mit hoffentlich guten Perspektiven.
Ja, das ganze Wochenende war ja eigentlich ideal. Ja, also Düsseldorf hat gestern wunderschön gepatzt. Gut, Paderborn hat gewonnen, aber die Lage sieht ja jetzt eigentlich dann doch schon sehr, sehr angenehm aus, auch wenn ich da jetzt nichts beschreien will, weil ich da doch so ein bisschen vorgeschädigt bin bei der ganzen Geschichte.
Ne? Ist halt Eintracht-Fan, ne?
Ja.
Ist halt immer das Gleiche, klar. Ich gehe jetzt auch nicht davon aus, ich habe auch gar keinen Bock, dass wir jetzt hier den Aufstieg auf der Couch irgendwie perfekt machen. Das will ich gar nicht. Gegen Aachen, das wird sauschwer. Das ist ja auch klar. Wir werden ja gleich noch über den nächsten Gegner sprechen. Aber auch da werden wir sicherlich unsere Chancen bekommen, auch wenn es nur eins oder zwei sind. Und da mit einem Dreier heimzufahren, heißt natürlich dann auch gleich bedeuten, dass Aachen dann wahrscheinlich direkt abgestiegen ist. Aber ja. Uns sollte es egal sein, wir müssen aufsteigen, ja.
Ja.
Weil wir haben auch keine leichten Spiele. Ich meine, das einzige Spiel, was jetzt noch, wo sich der Gegner im Nirvana des Mittelfelds, des Tabellenmittelfelds bewegt, ist ja dann 1860. Ich denke, dass wir auch das zu Hause meistern werden, 1860. Und dann geht es auch beim letzten Spieltag gegen Karlsruhe geht es auch wieder um alles. Karlsruhe ist momentan ja auf dem 16. Tabellenplatz. Die werden wahrscheinlich es nicht mehr schaffen, sich direkt für die zweite Liga zu qualifizieren, beziehungsweise den Klassenerhalt zu schaffen, aber zumindest den Relegationsplatz wollen sie halten, der momentan auch sehr, sehr umstritten ist. Und ich denke, letzten Spieltag ist sowieso ein Spieltag, der auch relativ gefährlich werden könnte, weil es eine gewisse Fanrivalität zwischen Karlsruhe und der Eintracht gibt. Ich hoffe, dass sich da keiner von der negativen Seite zeigt, aber das wird so oder so auf jeden Fall ein brisantes Duell und darauf muss man es ja nicht unbedingt ankommen lassen.
Also ich muss auch sagen, wir haben vor ein paar Wochen, haben wir glaube ich mal gesagt, naja, Restprogramm bei uns relativ easy, das Einzige, was noch hart wird, was kommt, ist 1860. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir unsere nächsten drei Spiele angucke, ist das gegen 1860 das, dem ich am entspanntesten entgegengucke. Ja. Wir hatten ein Heimspiel, wird garantiert eine geile Stimmung, die Ultras haben eine Choreo, das wird ein Spiel mit einem Gegner, der versucht mitzuspielen, das kommt uns entgegen. Aber das Ding, gerade gegen Aachen, da bammelt es mir echt vor. Die haben keine schlechten Leute in den Reihen. Die haben einen Streit im Mittelfeld, der was reißen kann, wenn er will und wenn er fit ist. Der Odonkor, der steigert sich im Moment von Spiel zu Spiel.
Ja.
Der hat jetzt auch im letzten Spiel keine schlechte Partie gemacht. Der hat halt momentan nicht allzu viel Glück vorm Tor. Da vergibt er viele Dinge. Aber die haben im Prinzip keine schlechte Mannschaft.
Ja.
Und ich glaube, die, ja, also eigentlich gehören sie auch in die zweite Liga, denen, ja, was heißt gönnen, aber das ist halt auch so eine Mannschaft, die, ja, die gehört irgendwo mit da rein, die gehört dann in die dritte Liga. Die haben eigentlich ein ganz anderes Ziel gehabt dieses Jahr, als da unten drin zu stehen. Und ich glaube, dass die einfach alles geben werden. Und auf dem Tivoli, das ist ein Hexenkessel. Da gehst du halt auch nicht hin und nimmst mal ein paar Punkte mit, weil das Stadion eh ruhig und leer ist.
Ja, stimmt. Also ich denke, es wird auf jeden Fall ein harter Fight. Wenn es nur ein Punkt ist, den wir auch gegen Aachen holen, dann ist es auch okay. Keiner weiß, was da passiert. Ich meine, ich will auf jeden Fall eigentlich einen Sieg, das ist schon klar. Aber wie gesagt, Aachen kämpft halt auch mit allen Mitteln. Und ganz ehrlich, du hast Streit angesprochen, ja. Vielleicht will er sich auch mal wieder empfehlen. Ja, ich will das nochmal sagen. Der hat in den letzten Spielen ein Tor geschossen. Der hat vielleicht schon noch andere Ambitionen, als in der dritten Liga in der nächsten Saison rumzukicken. Das kann für einige Leute jetzt auch nochmal ein persönliches Schaufenster sein. Und der versenkt auch mal ganz gerne Standardsituationen. Da dürfen wir uns auch nicht so viel erlauben.
Ja. Wie gesagt, aber das ist schon eine krasse Situation, ne? Aus der ersten in die zweite Liga abgestiegen und jetzt aus der zweiten in die dritte Liga abgestiegen. Letztes Jahr noch einen 3-Millionen-Vertrag gehabt pro Jahr. Also Respekt, dass der noch nicht drogensüchtig an der Hauptwache liegt.
Nein, braucht er ja auch nicht. Dafür ist er gar nicht so blöd, weil er hat ja das Geld eigentlich auch ganz gut gesammelt. Das muss ich auch mal sagen, wenn wir es jetzt persönlich über Albert Streit halten. Der hat sein Geld anscheinend auch nicht blindlings rausgeworfen und spielt jetzt auch Fußball, weil er halt auch Fußball spielen will. Er bekommt auch kein großartiges Gehalt in Aachen, was er, also wenn es wirklich viel, viel weniger ist. Der ist ja auch damals wegen Funkel dahin gegangen. Der Funkel ist jetzt aber nicht mehr da. Also im Endeffekt ist es jetzt eine Sache, das ist jetzt hier kein Pro-Bono-Vertrag, den er jetzt bekommen hat hier bei Aachen. Aber es ist auf jeden Fall so eine Sache, dass er auch Fußball spielen will, aber man muss natürlich auch sagen, es ist für ihn ein ganz gutes Schaufenster. Jetzt hat er auch mal wieder ein paar Tore geschossen. Je nachdem, wer weiß, wie seine nächste Station aussehen wird. Ich denke nicht, dass er mit Aachen in die dritte Liga geht. Aber, ja, wie gesagt, ist ein toughes Ding auf jeden Fall und wir schauen mal, wie es dann läuft. Aber wie gesagt, ich habe auch den einzigen Dreier, muss ich sagen, aber das habe ich schon vor dem Spiel gegen Aue getippt. Der einzige Dreier, den wir noch holen haben, für mein Dafürhalten, war gegen 1860. Oder wird gegen 1860 sein. Die anderen Spiele habe ich alle irgendwie unentschieden getippt, aber das war nach der Tatsache, dass wir gegen Ingolstadt schlecht gespielt haben. Jetzt im Falle der Euphorie jetzt gegen Aue sieht die Sache natürlich ganz anders aus und wir holen natürlich 10.000 Punkte aus den letzten
drei Spielen. Ich will diese fucking Schale!
Tja, naja, die Schale. René, was sagst du denn zu der Schale?
Die Schale ist mir da so dermaßen egal. Ich will, dass wir...
Ihr habt doch alle eine Macke. Ich will doch aus der zweiten Bundesliga, aus dieser beschissenen, bekackten zweiten Bundesliga, nicht auch noch als beschissen, bekackter Zweiter aufsteigen. Hinterführt.
Und da sagt noch einer, ich würde Fäkalwörter benutzen. Ja, ich glaube, der Alex hat es jetzt für die nächsten drei Podcasts schon in die Höhe getrieben. Also, ja, du hast ja vollkommen recht.
Ich bin aber auch heute emotional.
Ich merke das, ja.
Euphorie, aber Euphorie.
Aber ja, ich kann das verstehen. Natürlich hätte ich auch ganz gerne diese Salatschüssel, ja. Ist mir aber auch jetzt ehrlich gesagt Latte. Mir ist nur wichtig, dass wir jetzt wirklich ganz früh. Der Aufstieg ist ja jetzt schon ganz, sieht schon gut also aus.
Jetzt abgesehen von dieser Schale, sieht da denn keiner von euch als Herabstufung, wenn wir als Zweiter nach Greuther Fürth aufsteigen? Zweiter?
Nee, ist mir eigentlich echt, also mir ist es komplett Latte. Also ich sehe das. irgendwie total neutral, keine Ahnung. Ja, natürlich kannst du recht haben. Aber wer ist denn als erster in letzte Saison aufgestiegen? War doch die Hertha, ne? Und die steigt jetzt als 17. wieder ab. Also da bin ich lieber vielleicht der Zweite, wie, ich weiß nicht, war das letzte Saison Augsburg und halte mich nächste Saison noch in der ersten Liga. Ich will nur mal sagen, ja. Also
so weit sind wir gekommen. Wir sind in der zweiten Liga, wir sind nur Zweiter in der zweiten Liga und wir vergleichen uns jetzt mit Augsburg.
Ja,
wir wollen so sein wie Augsburg.
Nein, ich will nicht so sein wie Augsburg. Das werden wir zum Glück auch, also werden wir auch nie, auch mit der, das muss man wieder sagen, mit den tollen Fans, die wir da im Rücken haben, werden wir das auch nicht. Aber insofern wäre ich schon ganz gern wie Augsburg, dass ich mich jetzt mal nächste Saison auch noch in der Bundesliga halte. Weil es ja, wird ein harter Kampf.
Aufsteigen ja? ist für die nächsten Jahrzehnte ist das komplett aus unserer To-Do-Liste gestrichen.
Genau, ich brauche das auch nie wieder. Ja, wenn wir jetzt in der ersten Liga, der zweiten Liga entrinnen und jetzt wieder in die erste kommen, dann muss das auch jetzt gewesen sein. Das wird auch schwierig genug, da können wir ja auch nochmal drüber reden, die ganzen schwierigen Planungen. Aber mir ist es eigentlich egal. Und wenn wir die Salatschüssel bekommen, dann sage ich auch nicht nein. Was ist dann? Dann spielen wir auch in irgendeinem Liga-Totalpokal oder was, ne?
Hä?
Nein. Letzte Saison hat doch die Hertha in der Vorbereitung in dem sagenumwogenen Liga-Totalpokal gespielt, ne? Wisst ihr nicht mehr? Habt ihr alle schon vergessen? Siehst ihr mal.
Scheißegal-Pokal.
Der Liga.
Also der ist ja noch scheißegal-Pokaler wie der DFB-Pokal.
Ja, natürlich. Nein, der DFB-Pokal finde ich gar nicht egal. Aber der Liga-Totalpokal, das war dieser glorreiche Pokal. Ich glaube, der ist immer nur so eine Halbzeit haben dann die Mannschaften gegeneinander gespielt. Das war dann der Meister, dann irgendein Aufsteiger und noch irgendein. Ich guck hier, der Liga-Pokal Cup 2011. Ich sag's euch hier. Hier, der Werder war dabei. Mainz aus irgendeinem Grund.
Mainz, Bayern, HSV und Dortmund. Da ist kein einzelner Aufsteiger mit dabei.
Ja, dann war das 2010. Ich habe das ja jetzt nicht so gesehen. Und außerdem sieht das Zeichen von Hertha ja irgendwie so ähnlich aus wie das vom HSV.
Ich glaube, da musst du bezahlen, dass du mitspielen darfst. Also Bayern und BVB kann ich mir vorstellen, aber wieso ist Mainz und der HSV dabei?
Ich weiß nicht, vielleicht haben die, keine Ahnung, haben sie keine anderen Dummen gefunden. Das war dann so, wer nicht rechtzeitig weg ist, muss mitspielen oder sowas.
Ja, das stimmt. Also ihr habt vollkommen recht, es ist überhaupt kein Aufsteiger dabei. Irgendwie hat sich das...
Das ist auch völlig, das ist so Latte wie die komische Salatschüssel. Das interessiert auch keinen.
Ja, also du siehst, selbst der erste Tabellenplatz in der zweiten Liga berechtigt uns nicht zur Teilnahme an irgendeinem total tollen Pokal.
Wenn wir den Pokal ausspielen wollen, da können wir auch nochmal in die Türkei fliegen. Da gibt es Pokale noch und nöcher, wenn man hinfährt.
Ah, hier, ich bekomme
gerade... Ja, die kannst du dafür 20 Euro auf irgendeinem Bazar kaufen, da musst du nicht mal Fußball spielen.
So, ihr Menschen, ich bekomme gerade eine Nachricht. Der Mainz war Ausrichter und aufgrund dessen waren sie auch an dem Pokal dabei.
Das heißt, wir müssen einen Pokal ausrichten. Wir müssen was ausrichten.
Ich will gar nichts ausrichten. Mir ist nur lieb, dass wir in die erste Liga so schnell wie möglich kommen, uns gute Verstärkungen sichern und dann sehen, dass wir möglichst gut in der Liga bleiben. Das ist das Einzige, was zählt. Und wenn dann am Ende dieser Saison sogar noch die Salatschüssel bleibt, dann hat ja Alex eine reelle Chance, sich den irgendwie an ihren Kamin zu hängen.
Ein Traum.
Ja.
Mein Kamin, das neue Eintracht-Museum.
Du hast komische Träume.
Wir haben aber jetzt gar nicht von sexuellen Fantasien gesprochen.
Ja, aber allein die Vorstellung, dass man davon träumen könnte, sich irgendwie so eine komische Zweitligaschüssel über seinen Kamin zu hängen. Also
nochmal, mir geht's eigentlich gar nicht um das Schüsselding. Also die Schüssel ist schön, wenn sie im Museum steht, alles toll, erinnert immer an den schlimmen Abstieg, bla bla. Aber ich will noch nicht nach Greuther Fürth aufsteigen.
Mir geht's um
ich
das
will doch nicht der... also der zweite Sieger, das ist schon so ein Verlierer-Ding. Ich will doch nicht als der Loser der zweiten Liga aufsteigen.
Ich weiß, dir geht's eher so um das Prestige der ganzen Angelegenheit. Kann ich auch nachvollziehen.
Es muss halt auch klar sein, wer in der zweiten Liga das Sagen hatte. Und das waren wir und nicht Greuther Fürth.
Ja. Trotzdem mal Gratulation an Greuther Fürth, die ja wirklich auch eine ganz gute Zweitliga, was heißt eine ganz gute, eine sehr gute Saison gespielt haben. Ja, die Alex hat es nicht so. Also,
ja, ich merke das schon. Die ist jetzt hier nicht so.
Nee, ist okay. Also es ist aber auch ein Eintracht-Podcast und kein Gesamt-Zweitliga-Podcast. Insofern kann man das von der Alex dann auch nachvollziehen. Gut, dein
Wort. Das liegt einfach daran, ich hatte in Greuther Fürth mein schlimmstes Zweitliga-Ergebnis. Das war erstes Spiel in der zweiten Liga, ich fahre auswärts mit dahin und saß auf irgendeiner komischen hingezimmerten Tribüne auf was, was ähnlich aussah wie meine Bierbänke, die draußen auf der Terrasse stehen.
Nur nicht so stabil wahrscheinlich.
Da wurde mir schlagartig bewusst, als ich mein auch noch alkoholfreies Bier, was man mir vorher nicht gesagt hat, dass da kein Alkohol drin ist, in der Hand hielt und diese Scheiße mir angeguckt habe, was eigentlich passiert ist.
Ja, in solchen Situationen wirst du dir bewusst, dass du in der zweiten Liga angekommen bist. Das ist halt schon...
Und da bin ich halt echt richtig hart auf dem Boden der Tatsachen gelandet.
Ja.
Und es war halt echt, und seitdem ist halt Fürth für mich so das Sinnbild der zweiten Liga.
Ja. Aber trotzdem.
Steigen wir auf einmal eventuell, wenn es denn so bleibt, wie es ist, hinter dem Sinnbild der zweiten Liga auf.
Aber trotzdem sind wir damals mit 3 Punkten nach Hause gefahren, was ja im Endeffekt das Wichtigste der ganzen Veranstaltung war.
Ja, die zweite Halbzeit ging dann auch wieder, aber die erste Halbzeit habe ich tatsächlich bei einem Eintracht-Spiel die ganze Zeit da gesessen, bin ich aufgestanden und gar nichts und habe die ganze Zeit nur vor mich hin sinniert und gedacht, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet?
Ja, war aber auch ein grausames Spiel. Na gut, egal. Was wollen wir machen? Jetzt geht es natürlich darum, die Planung für die Erstliga dann auch irgendwie voranzutreiben und wir haben immer noch keinen Hauptsponsor, ne?
Ja, wir haben auch immer noch keinen Trainer.
Weiß man nicht. Also im Moment ist halt auch relativ still, was ich gut finde.
Ja, ich habe ja gehört, dass es vielleicht wieder eine, das ist, was heißt wieder, aber es ist vielleicht irgendeine Airline sein könnte.
Eine Airline?
Ja.
Airline.
In Luft.
Oh, eine Airline fände ich gar nicht so schlecht.
Ja, wird ja auch irgendwo Sinn machen. Wir sind ja immer noch in Frankfurt und da fliegen ja auch viele Airlines hin und her. Und es gab ja, also ich habe irgendwas mal mit der Etihad gehört, die ja auch ja Sponsoren von Manchester City sind, aber...
Oh, warte mal. Ich dachte, wir meinen mit irgendeiner Airline die Lufthansa.
Nee, das auf keinen Fall.
Nee, das ist gegen irgendeine Airline. Also ich mag nicht irgendwie hier so, keine Ahnung, Antalya, Turi, Flieger, GmbH.
Nee, du wirst jetzt auch nicht den Sun Express, du wirst auch nicht den Sun Express bekommen, wo du dann im Endeffekt dich dafür rechtfertigen musst, dass die hinten andauernd irgendwo Unfälle bauen oder so. Nein, aber ja, Etihad könnte sein, hatte ich mal, wurde mal so ein bisschen was gemunkelt. Und die, ich weiß nicht, aber die Qatar Airways, die kennt ihr ja vielleicht auch, die will ja auf jeden Fall irgendwie in die Bundesliga einsteigen. Vielleicht wäre die Eintracht auch eine ganz gute Möglichkeit. Aber gut, das werden wir sehen. Also so richtig gibt, wie du gesagt hast, Alex, gibt es da noch nichts. Man hört auch noch nichts so Richtiges. Aber
das, was ich jetzt gehört habe, ich glaube, das habe ich aber schon mal gesagt, es hält sich so das Gerücht um Stada.
Ja, klar.
Und die waren ja schon. Also Qatar Airlines... Kann ich mir so gar nicht vorstellen. Was ein Glück, habe ich mir noch eins von den diesjährigen Trikots geholt.
Ach du, aber sei doch froh, wenn es immerhin das wird. Denkst du, ich hätte keinen Bock mit Kick rumzulaufen. Seien wir doch mal ehrlich. Das wird mich
ja, gut, das Kick ist halt schon hart.
Ja, also das ist ja nicht mal mehr Drittliga-Niveau.
Ey, und auch Köln. Köln hat Rewe drauf. Naja gut, ich gehe zwar gern zum Rewe einkaufen, aber ob ich mir jetzt...
Ja, aber zwischen Rewe und Kick liegen schon irgendwie noch Welten. Also für Kick macht die Feldbusch-Werbung.
Ja, genau. Also ich will nur mal sagen, ich denke, da sollten wir schon froh sein, wenn es irgendwie eine große Airbus ist und die wirklich groß klingt und wir dann wenigstens vielleicht auch mal den Eintracht-Fan-Rabatt da bekommen, nur für 500 Euro in der Business Class fliegen, anstatt für 550.
Ja, war nicht auch irgendwo Pogo, dieser komische Möbelkerl-Sponsor?
Ja, das kann auch sein. Dann macht er die Katzenberger-Werbung.
Ja, also das ist auch grandioser Abstieg. Also das ist dreimal schlimmer, als hinter Fürth aufzusteigen, ist mir dann sowas auf dem Trikot steht.
Genau. Wir haben unsere Ausgangsposition immer weiter verbessert, dadurch, dass wir jetzt so gut wie aufgestiegen sind, frühzeitig die Planung machen können. Aber wir müssen es halt auch mal irgendwann da und Fach bringen. Aber ich denke, da werden die Granden der Eintracht schon mit Hochdruck dran arbeiten. Jetzt kommt ja wieder die Diskussion auch auf mit der Stadionmiete, die heute wieder den Blätterwald geziert hat. Ob es da irgendwelche Veränderungen gibt, keine Ahnung. Es ist ein Mietvertrag, da kann man eigentlich nicht so wirklich viel dran verändern. Aber vielleicht bringt ja das gute Zureden was.
Du meinst diese Fischer-Geschichte, die da jetzt wieder in der, was war es, Frankfurter Rundschau?
Ja, klar. Es ist natürlich auch eine Frechheit, wenn du überlegst, wie viel zahlt, keine Ahnung, Gladbach 3,6 Millionen. Wir zahlen der ersten Liga knapp 10 Millionen. Ja, was?
Ja, aber das sind doch Konzepte, die langfristig angelegt werden. Man hat sich langfristig dafür entschieden, genau das Konzept, was mit der Commerzbank Arena entstanden ist, mitzugehen. Und das sind halt so Sachen, klar ist es viel Geld, aber wenn ich doch vor 4 Jahren gesagt habe, ja, machen wir. Wir unterschreiben mit euch langfristige Verträge. Wir wollen das genau so machen. Die Konditionen sind für uns in Ordnung. Da fange ich doch jetzt nicht an rumzuweinen. Und ich denke mal, dass so, das Problem ist, du kennst ja relativ wenig Vertragsdetails, ne? Du siehst ja immer nur Stadion, Größe, Kosten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass einfach das Stadion an sich und dass es kein Drumherum gibt, warum 7 Millionen zwischen Gladbach und der Eintracht liegen. Also da muss noch irgendwas anderes nebenbei laufen, dass wir irgendwelche Vergünstigungen bekommen, die reinhauen oder irgendwelche Werbung oder irgendwas. Oder aber, dass bei Gladbach noch irgendeine andere Subvention oder sonst irgendwas mitläuft. Also,
ja gut, aber bei Kaiserslautern sind 1,8 Millionen diese Zahlen. Ja, das ist ja auch nochmal, das ist ja nochmal schlimmer, ja. Das ist, und Betzenberg ist ja jetzt auch kein ganz großes, ganz grausames Stadion. Also es ist jetzt schon der Regelfall. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, ob du den Artikel gelesen hast, ne? Aber wenn die Eintracht halt eine Loge im Wert von 100.000 Euro verkauft, ne? Dann kommen im Endeffekt dann bei der Eintracht von den 100.000 nur 37.000 an. Das ist natürlich dann schon krass. Ja, also und von den 69 Millionen Gesamtumsatz, den die Eintracht dann macht, kann die Eintracht nur 25 Millionen in die Spieler dann wieder investieren. Mainz kann beispielsweise, ich zitiere die ganze Zeit aus der lieben FR, vielen Dank FR, von 48 Millionen können die 31 bis 32 Millionen ins Team stecken. Also du siehst, wir nehmen eigentlich mehr ein und können weniger in Spieler investieren. Ich weiß auch nicht die Vertragsdetails, beziehungsweise auch, was wir dann im Endeffekt noch abbezahlen müssen. Aber im Endeffekt ist es ziemlich zum Kotzen. Keine Ahnung, vielleicht macht dann das Hirngespinst von einem Herrn Fischer Sinn, dass man da doch mal sagt, na gut, dann bauen wir uns halt ein neues Stadion. Ja, keine Ahnung.
Aber es ist ja auch völlig, also, da brauchst du ja nicht mal Held zu sein, um festzustellen, dass das so eine richtige Nebelkerze ist.
Ja, ja, klar, ja. Look. Ja.
Also weder wird aus diesen ganzen Geschichten irgendwas rausfallen, dass er das ständig immer wieder erwähnt, dass wir nachher irgendwas an weniger Geld zahlen müssen, noch haben wir die finanziellen Mittel oder auch nur überhaupt die Möglichkeiten, ein eigenes Stadion zu bauen.
Und wo willst du es hinbauen? Ja, das ist auch noch so eine Frage. Aber Fakt ist halt...
Ja, es gibt ja Bereiche rund um Frankfurt, die könnte man ja platt machen. Also da wäre ja dann genug Platz für so ein Stadion. Also,
ja. Nee, aber es ist... wieder das alltägliche Thema. Ich finde es nur wieder interessant, wenn es halt nichts gibt, dann kommt das wieder großartig an. Fakt ist, wir haben bis 2019 den Vertrag. Ob sich daran was ändert, bleibt anzuzweifeln. Naja, schauen wir mal, was die Leute da so draus machen.
Ja, Blick nach vorne. Aachen, Montag, 20.15 Uhr. Das letzte Montagsspiel, hoffentlich für eine etwas längere Zeit.
Ja, ich will nie wieder ein Montagsspiel. Also, ja, außer wenn...
Ja, man weiß aber doch nicht, was Sky dann, nachdem sie jetzt für viel Geld ihre Dinger da geplant haben, wie die das dann nachher umstrukturieren, wann dann welche Spiele zu sehen sein werden. Also da traue ich denen auch noch einiges zu.
Du hast recht, der Premier League ist auch Montagsspiele.
Genau. Also irgendwie müssen sie es ja nachher anders verwerten, damit sie dann noch mehr Geld einnehmen. Aber von daher, du hast natürlich recht, ich will da jetzt auch, wenn es geht, momentan diese Konstellation nicht sehen, weil Montagsspiel halt einfach gleichgesetzt ist mit zweite Liga. Aufstellungstechnisch, was schätzt ihr, wie es sein wird? Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es so eine Kombination geben könnte, dass ein Matmur auf der Bank Platz nehmen darf und dafür dann ein Köhler dann da rumrennen kann.
Also irgendwas verändern muss er auf jeden Fall. Schwegler ist auf jeden Fall raus.
Genau.
Das heißt, auf der Position muss er eh umbauen. Fünfte gelbe Karte kassiert, Sperre gegen Aachen. Ja, also ich sag mal, am logischsten wäre, den Rode hinten mit dem Lehmann spielen lassen auf der 6, den Kittel auf die rechte Seite statt Matmur. Mhm. Auf der linken Seite wieder den Köhler zu bringen und dann hast du das Ganze halbwegs im Griff. Das wäre so die logischste Sache. Ob das meine Wunschformation wäre, weiß ich nicht so ganz.
Ja, ich denke, genauso wird es aber laufen. Ich denke, das ist eine gute Idee, Alex. Großartig, andere Ideen habe ich da jetzt auch nicht. Wer ist denn noch auf der Bank, wer sich da jetzt noch anbieten würde? Ja, super, der bietet sich ja an wie sonst was. Er war ja heute im Testspiel, was wir, glaube ich, weiß nicht, gegen Kelsterbach.
Wir haben es.
Kapitän! Endlich habe ich es gesehen! Agayo führt die Mannschaft aufs Feld.
Und hey, sie habe
Podcast-Kram, anstatt das zu sehen.
Sie habe 8-0 gewonnen. Also hey, der sollte öfters Kapitän sein.
Kapitän Kaio, wenn das keine guten Vorzeichen sind, naja.
Ja, im Spiel vielleicht auch nochmal relativ cool. Also Fee hat ja mal ordentlich durchgetestet, von der U19 über die U23 mal alles mit reingeholt, was irgendwo rumkreucht und fleucht. Finde ich eine gute Sache.
Hast du denn die Tore? Kannst du dir uns sagen, wer denn die Tore geschossen hat?
Wer die Tore geschossen hat?
1-0 Korkmaz, 2-0 Friend, wenn ich das richtig sehe. Mhm. 3-0 Kayo vor der Pause.
Drei Tore geschossen insgesamt, ne?
Was? Wer hat drei Tore geschossen?
Friend.
Oh, okay.
Also 3-0 war Kayo kurz vor der Pause, 4-0 war Hassan Amin.
Ah ja.
5-0 war wieder Friend. Was haben wir dann da? Wolfert, Nazarov und dann nochmal Friend.
Ah ja, okay. Ja, der Nazarov trifft ja öfter für unsere U23. Ah gut, naja gut. Irgendwie 8-0 gewonnen, ist auch nicht so ganz verkehrt. Naja, siehst du mal, mit Captain Kayo.
Captain Kayo.
Läuft.
Ja, ja. Also, aber in sich, um das mal realistisch wieder abzuschließen, bleibt uns ja dann auch nicht so viel großartig aus, weil ich meine, natürlich könntest du auch anstatt den Kittel auf rechts zu ziehen, Hoffer da rechts spielen lassen, der hat es ja auch schon mal gemacht. Muss man das machen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber die Aufstellung wollte ich jetzt sagen, gegen Aachen sieht für mich gut genug aus, um einen knappen Sieg daraus zu
machen. Ja, also ich finde die auch die Aufstellungsvariante am logischsten und auch am vielversprechendsten. Von daher würde ich da auch zu 200% mitgehen.
Ja, ist vor allen Dingen die einzige Aufstellung, in der so Platz für meinen Sonny ist.
Ja, oh. Und wie sehen eure Ergebnisse aus?
Oh, ganz schwer. Also ich habe auf jeden Fall nach den letzten Ergebnissen mich jetzt davon verabschiedet, auf ein 1-0 zu tippen. Wenn ich mir angucke, wie ich die letzte Woche getippt habe, ich habe 1-0 Sieg gegen Düsseldorf getippt, da haben wir 2-0 auf den Sack gekriegt. Ich habe 1-0 gegen Ingolstadt getippt, da haben wir nur 1-1 gespielt. Dann tippe ich 1-0 gegen Aue, weil wird ein dreckiges Spiel. Wir gewinnen 4-0. Also 1-0 tippe ich für den Rest der Saison einfach nicht mehr. Ich glaube, wir haben ein einziges Spiel überhaupt diese Zweitligasaison mit 1-0 gespielt. Der Tipp ist nicht gut. Deswegen weg davon. Gegen Aachen. Das sind halt jetzt echt zwei Herzen in meiner Brust. Also auf der einen Seite glaube ich, dass das ein verdammt schweres Spiel wird. Und dass der Marvin vielleicht gar nicht so Unrecht hat mit seinem Unentschieden. Aber auf der anderen Seite habe ich überhaupt gar keinen Bock auf ein Unentschieden gegen Aachen. Und ich weiß nicht, ob man mir das angemerkt hat. Ich bin im Moment auf so einer leicht euphorischen Eintrachtwelle.
Man hätte den Eindruck bekommen können, ja.
Mhm. Ja, deswegen, also Aachen unentschieden zu tippen, nee, ich tippe auf ein 3-1.
Okay. Mhm. Ich tue mich da ein bisschen schwerer. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie mit zwei Toren Vorsprung gewinnen werden. Ich halte auch ein Unentschieden für am wahrscheinlichsten, aber irgendwie sagt mein Herz da, unentschieden kannst du nicht tippen, das ist ja ganz grauslich. Ich denke, das wird so eine 2-1-Zitterpartie für uns. Also irgendwie sowas, entweder ganz spätes Siegtor oder früh und dann ganz viel Gezuchtel. Also das wird nichts Schönes.
Also ich muss mich auch übrigens der Alex ein bisschen anschließen. Ich bin da auch ein bisschen euphorisch momentan. Und das Ding ist auch, jetzt habe ich in einer Woche dreimal die Eintracht gesehen und jetzt weiß ich nicht, was ich nach dem 34. Spieltag tun soll, ja.
Dann sieht also man wieder, das Problem habe ich auch.
Also jetzt war es ja auch so, dass wir öfter mal Punkte geholt haben. Das ist ja irgendwas, was unsere ersten Liga nicht zwingend auch ereilen wird. Deswegen muss ich mich sowieso mal wieder umstellen, auch viel öfter wieder zu verlieren, was ich auch nicht so wirklich gut kann, aber das ist ja wieder was anderes. Aber Zuge dessen denke ich schon, dass wir gegen Aachen gewinnen. 1-0 wird es aber ein ganz, ganz dreckiges 1-0 durch einen Konter oder eine Standardsituation, weil ich denke, Aachen wird schon versuchen, hier wirklich drei Punkte rauszuholen. Die müssen jetzt gewinnen, da geht auch nichts mehr dran vorbei. Die können sich mit einem Punkt, können sie sich auch sonst wohin schmieren, das bringt ja nichts. Die müssen Dreier holen, was unsere Chance dann auch ist, dass wir dann den einen oder anderen Konter vielleicht gut vollenden können und die Sache zu unseren Gunsten zu entscheiden. Deswegen sage ich mal 1-0. Ob das jetzt wirklich durch einen Konter ist oder durch einen Freistoß von Benjamin Köhler, schauen wir mal.
Wenn der Köhler 3 Freistöße schießt und die drin sind, dann soll mir das auch recht sein.
Ja.
Ja, also wer am Ende die Tore schießt, das ist mir sowas von Latte. Hauptsache, es sind genug, dass es für den Sieg reicht und wir das Thema so schnell wie möglich hinter uns gebracht haben.
Ja. So ist es.
So wäre es.
So soll es sein.
Haben wir noch Themen?
Ich möchte deine Überleitung zum Ende nicht kaputt machen.
Sensationell. Deswegen frage ich ja jetzt vorher, ich bin ja auch lernfähig.
Außerdem ist mein Bier leer.
Ja, das können wir natürlich nicht verkraften. Dann würde ich sagen, hören wir hier auf, damit du dir Bier holen kannst. Vielleicht am Ende noch eine kurze Bitte. Wir stehen bei 498 Fans auf unserer Facebook-Seite. Ich hätte gern die 500. Wenn ihr noch irgendwo 2 Leute ausgraben könnt, dann macht es.
500 Facebook-Fans. Schalalalala.
Genau. Und wenn einer uns irgendwie einen Captain Caio-Song komponieren kann, dann fände ich das auch ganz dufte. Ha. Ja. Ansonsten wünschen wir eine schöne Restwoche, freuen uns auf dieses schöne Fußballwochenende, gucken uns an, was die Konkurrenz macht, gucken uns dann am Montag an, was unsere Eintracht macht und dann melden wir uns in der kommenden Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.